den Widerstand leben. Ein Radiofeature von Sobo Svobodnik mit Thomas Walter, Pablo Charlemagne, Bernhard Heidbreder, Peter Kraut, Raphael Ustatiki, Interviewschnitt Manuel Stettner, Tonbearbeitung und Mischung Elias Gottstein, Sounds für Sounddesign Thomas Walter, Musik Thomas Walter, Mal Elevé und Nico, Konzeption, Text, Regie und Sprecher Sobo Svobodnik, Sprecherin Margarita Breitkreitz, Produktion Fratzen Berlin 2020. Das ist eine der furchtbaren Charakterschwächen der Deutschen. Dieses sich gewöhnen an alle Einrichtungen des Ungeistes. Dieses sich unterordnen unter die Gesetze der Unmenschlichkeit. Dieses sich wohlfühlen in der Knechtschaft. Diese Scheu vor der Verantwortung. Dieses Nichthören auf den Ruf des eigenen Gewissens. Ernst Toller, 1919. Erstes Kapitel. Die Vergangenheit. Der juristische Fall. Die Verfolgung.
So lang her. So lang her. Die Jahre verrinnen, kann mich kaum noch entsinnen, weiß die Hälfte nicht mehr.
Im Oktober 1994 trat eine militante Gruppe der Berliner linken Szene mit dem Namen Das Komitee erstmals in Erscheinung. Am 27. Oktober 1994 zerstörte sie ein Gebäude des Verteidigungskreiskommandos 852 der Bundeswehr in Bad Freienwalde, Kreis Märkisch-Oderland, mit einem Brandsatz. Begründet wurde dies mit Menschenrechtsverletzungen der Türkei gegen die kurdische Bevölkerungsgruppe. Der Anschlag erfolgte, so das Bekennerschreiben, gegen die Bundeswehr, da Deutschland der wichtigste außenpolitische Partner der Türkei und einer der größten Waffenlieferanten sei. Ein weiterer versuchter Anschlag fand in der Nacht vom 10. zum 11. April 1995 statt. Dabei versuchte die Gruppe, ein ehemaliges DDR-Frauengefängnis, das zum Abschiebegefängnis umgebaut werden sollte, in Berlin-Grünau zu sprengen, in dem nach seiner Fertigstellung Flüchtlinge, unter anderem auch Kurdinnen, vor ihrer Abschiebung inhaftiert werden sollten. Durch einen Zufall wurde die Gruppe von einer Polizeistreife bei den Vorbereitungen entdeckt. Die Täter konnten entkommen, ließen jedoch zahlreiche Indizien und Beweise zurück. Die Polizei konnte unter anderem 120 Kilogramm Sprengstoff sowie zahlreiche Dokumente und Ausweispapiere in einem auf die Schwester eines der Männer zugelassenen Auto sicherstellen. Diese Spuren führten zu drei namentlich bekannten Männern, die seither auf der Flucht sind und vom Bundeskriminalamt, BKA, auf der öffentlich einsehbaren Fahndungsliste bekannter Personen des BKA geführt werden. Infolge der Tat nahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen und das BKA die Verfolgung der drei Verdächtigen auf. Das Komitee sandte eine Erklärung an die Tageszeitung Taz, die am 18. September 1995 in dieser veröffentlicht wurde. Darin bekannte sich die Gruppe zum Anschlag auf die Bundeswehrkaserne und zu den Vorbereitungen des gescheiterten Anschlags auf die Justizvollzugsanstalt Grünau. Außerdem gab sie ihre Selbstauflösung bekannt. Seit dem 11.04.1995 sind die drei mutmaßlichen Mitglieder untergetaucht und auf der Flucht.
Und das sind die Männer. Peter Kraut, 42 Jahre alt, 1,71 groß, schlank, dunkelblonde Haare und braune Augen. Bernd Heidbreder, 42 Jahre, 1,85 groß, schlank, braunes Haar und grün-braune Augen. Der dritte, Thomas Walter, 40 Jahre alt, 1,83 groß, schlank, dunkles Haar und blau-graue Augen. Er spricht neben Deutsch auch Französisch.
Die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst flimmerte im Februar 2003. Zu diesem Zeitpunkt waren die drei Männer schon 8 Jahre abgetaucht. Über die Bildschirme der deutschen Haushalte. Die internationale Fahndung nach den Dreien und der Repressionsdruck auf das Umfeld der Gesuchten liefen nicht nur in den ersten Jahren ihrer Flucht ins Leere, sondern bis zum heutigen Tage. Dabei ließen die Ermittlungsbehörden nichts unversucht und entwickelten, ja, man kann es nicht anders sagen, einen nahezu pathologischen Eifer, die drei Männer auf Teufel komm raus zu finden und dingfest zu machen. Der Spiegel veröffentlichte am 7.4.2017 eine Zusammenstellung über die megalomanen, mitunter auch zweifelhaften Methoden des Fahndungsaufwandes, mit dem das Trio jahrzehntelang gejagt wurde. Die Bundesanwaltschaft und ihre Handlanger durchsuchten Zeitungsredaktionen wie zum Beispiel die der Tageszeitung Taz und der Jungen Welt, um das Bekennerschreiben, das von diesen in ihren Zeitungen abgedruckt wurde, aufzuspüren. Die Wohnungen mancher Journalistinnen wurden gefilzt. Telefongespräche wurden über Jahre hinweg abgehört, auch von Personen, die nichts mit den Dreien zu tun hatten, sie mitunter gar nicht kannten. Menschen aus ihrem Umfeld kamen beugehaft. Die Gespräche von Anwältinnen wurden aufgezeichnet, Mails mitgelesen. Dabei gaben sich die Ermittler schon mal als sogenannte Freunde der drei aus, um endlich an verwertbare Ermittlungsergebnisse zu kommen. Und dennoch, es war alles vergebens. In ihrem kriminalistischen Ermittlungswahn überwachten die Fahnder zum Beispiel auch tagelang ein Museum in Berlin per Video, weil sie davon ausgingen, dass Unterstützerinnen von einem dort öffentlich zugänglichen Rechner aus mit den Gesuchten kommunizierten. Auch observierten Zielfahnder in allen Herren Ländern angebliche Verdächtige, wie zum Beispiel in Ägypten oder Uruguay, und reisten um die halbe Welt auf der Suche nach den Flüchtigen. Sie legten dabei einen emsigen, grenzenlosen Aufwand an den Tag, der, wenn man die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Tatvorwurf in Beziehung setzt, nicht nur sehr verwundert, sondern bezüglich der aufgebrachten Ressourcen, Energien und Geldmittel nahezu obsessiv erscheinen mag. Allein die drei blieben wie vom Erdboden verschluckt und verschwunden. Kurz bevor die Verjährung der Straftaten einsetzte, wurde einer der drei Gesuchten, nämlich Bernhard Heidbreder, im Juli 2014 in Venezuela aus noch immer ungeklärten Umständen entdeckt und daraufhin festgenommen. Das von der BAD gestellte Auslieferungsersuchen lehnte im Oktober 2015 das höchste venezolanische Gericht, Tribunal Supremo de Justicia, ab. Die Bernhard Heidbreder vorgeworfenen Taten waren nach venezolanischem Recht längst verjährt. Trotzdem saß Heidbreder nach diesem Urteil noch 9 Monate ohne rechtliche Grundlage im Gefängnis. Auch in Deutschland ist seit 2015, 20 Jahre nach der Flucht, ein wesentlicher Straftatbestand verjährt, nämlich der nach der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Darüber hinaus sind auch die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages, § 311, und die Ausführung eines Brandanschlags auf das Bundeswehrgebäude in Bad Freienwalde, § 308, verjährt. Dennoch können die drei, wenn sie denn wollten, nicht nach Deutschland zurückkehren, da es im Strafgesetzbuch den windigen § 30 gibt, der die sogenannte Verabredung zu einem Verbrechen ebenfalls unter Strafe stellt und durch die Erneuerung der Haftbefehle der Bundesanwaltschaft erst nach insgesamt 40 Jahren, also im Jahre 2035, verjährt. Nachdem Bernhard Heidbreder aus dem Gefängnis in Caracas entlassen wurde, stellte er 2016 einen Asylantrag in Venezuela. Daraufhin tauchten auch die anderen beiden Gesuchten, Thomas Walter und Peter Kraut, 2017 ebenfalls wieder aus dem Untergrund auf. Auch sie beantragten in Venezuela Asyl. Die dadurch entstandene legale Situation ermöglichte ihnen wieder Kontakt zu Familie und Freundinnen, auch und vor allem in Deutschland aufzunehmen. Nach seinem Auftauchen aus der Illegalität meldet sich nach 22 Jahren auf der Flucht Thomas Walter im Frühjahr 2017 bei seiner Familie in Deutschland wieder. Die Überraschung ist groß. Die Erleichterung noch größer.
Ich denk mir, vielleicht muss ich die Welt verändern. Denn dann weiß ich, wo ich stehe. Vielleicht tut's dann nicht mehr so weh.
Auch ich nehme mit Thomas Walter Kontakt auf. Ich kenne Thomas nicht persönlich. Es gibt bisher keine reale, leibhaftige Begegnung, keinen persönlichen Kontakt, kein Kennenlernen in der Vergangenheit zwischen uns. Ich kenne ihn nur aus familiären Erzählungen, Anekdoten und Medienberichten sowie durch Fahndungsaufrufe des Bundeskriminalamts und der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Dennoch sind wir irgendwie verbunden. Der Grund? Meine Tochter. Meine Tochter ist die Nichte von Thomas Walter. Oder anders ausgedrückt, ich habe mit der Schwester von Thomas eine gemeinsame Tochter, die an Jahren ungefähr so alt wie Thomas auf der Flucht ist. Ich finde die Geschichte von Thomas Walter, quasi seine Lebensleistung, sich ein Vierteljahrhundert dem Zugriff der deutschen Ermittlungsbehörden zu entziehen, so interessant, dass ich der Auffassung bin, dass diese Geschichte es verdient, auch fürs Kino dokumentarisch erzählt zu werden. Und da ich zufälligerweise auch noch Filmemacher bin, ist es naheliegend, dass ich zusammen mit Thomas selbst diese Geschichte erzähle. Damit ist die Idee zum Film geboren. Ich nehme mir im Herbst 2018 vor, Thomas Walter schnellstmöglichst im Exil in Venezuela zu besuchen. Um diese Lebensgeschichte aufzunehmen, seine Beweggründe, die politischen Überzeugungen und somit auch die Geschichte seines Lebens im Untergrund, auf der Flucht, festzuhalten.
Ich schaue ins Tal und sehe die Sonne untergehen. Ich kann die Sonne gut verstehen. Ich schaue auf die Welt und ich möchte vor Schmerz vergehen. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Mir tut die Welt so weh.
Ich glaube, dass es darum geht, dass man authentisch sein muss in seinem Verhältnis zur Welt. Dass man sich frei machen muss von allen Vorbedingungen, die die eigene Situation definieren. Man darf sich nicht verbiegen. Man darf die Realität der Welt, so wie sie ist, nicht beschönigen. Und das heißt, man kann nicht anders als aufstehen gegen diese Welt. Links sein heißt im Grunde, vor der Wahrheit nicht die Augen zu verschließen. Chefret de la Générie. Zweites Kapitel. Der Film, die Begegnung mit Thomas Walter, die Dreharbeiten in Venezuela.
Kälte bricht über Berlin herein. Es ist Anfang Dezember 2018 und wir, das Filmteam, sitzen seit über einem Monat auf gepackten Koffern, um für mehrere Wochen zu den Dreharbeiten nach Venezuela aufzubrechen. Was uns einzig noch daran hindert, ist das ausbleibende Arbeitsvisum, das wir bei der venezolanischen Botschaft in Berlin längst beantragt haben und das es uns ermöglichen soll, die für ein derartiges Filmvorhaben notwendigen Drehgenehmigungen zu bekommen. Ohne beides ist unser Vorhaben in der derzeitigen angespannten Lage Venezuelas undenkbar. Venezuela ist gegenwärtig in aller Munde. Kaum jemand spricht positiv, gar respektvoll über dieses lateinamerikanische Land in der Karibik. Astronomische Rezension, Armut, Korruption, Lebensmittelknappheit, katastrophale gesundheitliche Versorgung sowie hohe Kriminalität sind omnipräsent. Und eine Bürokratie, die undurchschaubar ist. Venezuela scheint tatsächlich anders zu funktionieren. Das merken wir bereits in Berlin. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten und Gelassenheit zu üben. Als 5 Monate später, Mitte März 2019, trotz Warten und Hoffen, das Arbeitsvisum noch immer nicht da ist, werden wir ein Stück weit mutiger oder vielmehr fatalistischer und beschließen, auf das Erhoffte zu verzichten und trotzdem nach Venezuela aufzubrechen.
Ich bin ein Cowboy ohne Kühe, ich bin ein Cowboy ohne Pferd. Ich kann nicht mal richtig schießen, bei mir ist alles verkehrt.
Wir, Elias Gottstein, der für Kamera und Ton zuständig ist, und ich reisen im März 2019 als normale Touristen deklariert nach Venezuela ein, um den Film sozusagen undercover, ohne Drehgenehmigungen und Erlaubnis der venezolanischen Behörden, zu drehen. Auf dem Flughafen Berlin-Tegel morgens um 5:30 vor dem Abflug nach Paris habe ich plötzlich beim Blick durch den Sicherheitsbereich das Gefühl, wir sind nicht nur zu zweit auf dem Weg nach Caracas. Unklar, ob ich mich zu der seit Wochen schon hartnäckig anhaltenden Paranoia erneut hingezogen fühle oder ob uns das BKA, sicher längst von unserer Reise unterrichtet, ihre Büttel auf den Hals hetzt, komme ich mir beobachtet vor. Auch beim Umstieg in Paris verfliegt dieses Gefühl nicht. Vielleicht scheint es übertrieben. Wenn man aber weiß, was die deutschen Ermittlungsbehörden in den letzten 2 Jahrzehnten alles noch so hirnrissig unternommen haben, um die 3 Flüchtigen Thomas Walter, Bernd Heidbreder und Peter Kraut zu finden, ist es keineswegs übertrieben, sondern mutet geradezu naheliegend und erwartbar an. Nach 12 Stunden Flug sind wir auf der anderen Seite der Welt angekommen. Venezuela. Die mediale Vermittlung der Wirklichkeit und die Wirklichkeit selbst haben wenig miteinander zu tun. Seltsamerweise habe ich weniger vor der sagenumwogenen und einschüchternden Kriminalität Caracas Angst als vor den Schergen des deutschen Geheimdienstes. Thomas holt uns am Flughafen der venezolanischen Hauptstadt ab und sieht dabei nicht nur exakt so aus wie bei unserem letzten Skype-Gespräch, sondern sprüht nur so vor Tatendrang, Energie und Witz. Wir fahren am nächsten Morgen in 14 Stunden von Caracas mit dem Auto nach Mérida. Es ist eine Horrorfahrt. Bei brütender Hitze, vorbei an endlos scheinenden Autoschlangen vor den Tankstellen, durch unzählige Militärkontrollen der Guardia Nacional, über die Anden in 4000 Meter Höhe hinweg, bis schließlich nach Mérida, dem Ziel unserer Reise und dem Aufenthaltsort von Thomas Walter. Der Ausnahmezustand in der ehemaligen Touristenhochburg, knapp 700 Kilometer südwestlich der Hauptstadt, schlägt gnadenlos und unerbittlich zu. Stromausfall über mehrere Tage hinweg. Schlangen an den Tankstellen, soweit das Auge reicht. Im erdölreichsten Land der Welt ist der Sprit knapp. Viele Supermärkte sind leer. Einige wenige hingegen haben alles, was das Kapitalistenherz begehrt. Allerdings zu horrenden Preisen. Wer kann sich das leisten, fragen wir uns, bei astronomischer Inflation und einem durchschnittlichen Monatslohn von nur wenigen Dollar, während unsere in den Unterhosen eingeschmuggelten Geldscheine sich schnell dem Ende zuneigen.
Sind die Johnson auf dem Hügel, schau der Hafensonne zu, als für mich die wahre Freiheit, als Cowboy ohne Kuh.
Thomas wohnt seit mehreren Jahren in einer Hütte unweit der kolumbianischen Grenze und nicht weit von der 320.000 Einwohner großen Stadt Mérida entfernt in den Anden. Seine blau angestrichene Hütte in den Bergen am Rand der Zivilisation ist nicht viel größer als eine Gefängniszelle. Vor den Fenstern sind Gitter. Ich bin überrascht über ihn, Thomas. Er strotzt nur so vor Lebensfreude, Authentizität, Offenherzigkeit und positiven Charme. Dabei wirkt er nicht pragmatisch kalkulierend oder vielleicht diplomatisch abwägend, sondern immer geradlinig, ohne Umschweife gerade heraus. Er ist eloquent, erzählt gerne und viel, sehr viel. Beste Voraussetzungen für ein Gespräch, für einen Film. Ich konfrontiere ihn mit meinen Fragen. Er ist um Antworten bemüht, oft humorvoll, allesamt klug und immer überzeugend. Was vielleicht wie ein Verhör in der kleinen Hütte mit den Gittern vor den Fenstern anmutet, ist in Wirklichkeit eher das Gegenteil. Für mich ist Thomas Walter kein Täter, auch kein Opfer, schon gar kein mutmaßlicher Terrorist, nachdem das BKA noch immer, trotz seines Auftauchens nach über 2 Jahrzehnten, fahndet. Für mich ist er ein mutiger Aktivist, einer, der handelt, wo Handlung erforderlich ist, und andere zaudern. Ein Widerständler, einer, der konkrete Vorstellungen von einem anderen Leben jenseits ausbeuterischen, kapitalistischen Strukturen hat und sich dabei selbst sein Leben einer gerechteren Sache verschreibt, nämlich dem Kampf gegen Ungerechtigkeit Ungleichheit, ausbeuterischen Hierarchien, Fremdenfeindlichkeit und einer auch in Deutschland praktizierten, unsäglichen, zum Teil menschenverachtenden Asylpolitik. Einem, dem meine Sympathie entgegenschlägt. Und insgeheim denke ich, weil ja die Gedanken frei sind, also frei nach Bertolt Brecht, sind nicht die Terroristen, welche Abschiebegefängnisse bauen, anstelle derer, die versuchen, sie in die Luft zu sprengen. Ich fühle mich auf jeden Fall auf Thomas' Seite. Und nicht nur, weil er der Onkel meiner Tochter ist, die ihn als abwesenden Onkel genauso mag, wie sie auch die Anwesenden schätzt. Ich frage ihn, was ihn damals bewogen hat, unterzutauchen.
Ja, wir hatten das hin und her abgewogen, natürlich auch mit Anwälten geredet und kamen zum Ergebnis, dass ein Prozess auf jeden Fall eine per se eine Verurteilung zur Verurteilung führen würde, und zwar zu einer sehr hohen, sehr harten. Also es wäre ein politisches Verfahren geworden, wir wären auf jeden Fall verurteilt worden, egal was die Beweislage gesagt hätte. Wir sind damals von einer Verjährungsfrist von 20 Jahren ausgegangen. Erst viel später haben wir, Jahre später haben wir erfahren, dass es um fast lebenslängliche Verjährung geht, nämlich 40 Jahre. Hätten wir das damals gewusst, hätte die Entscheidung vielleicht anders ausgesehen. Ich hatte damals gedacht, ich halte Knast gar nicht aus. Es wäre für mich so eine Art Todesurteil gewesen. Für mich gab es eh keine Option. Ich war schon im Knast gewesen, ich fand es keinen angenehmen Zustand, eingesperrt in der Zelle zu leben. Und ich bin ein bisschen beweglich veranlagt, also ich fand es, die Vorstellung fand ich nicht machbar.
Was war das Schwierigste auf der Flucht, will ich wissen?
Gerade die Trennung von einer Freundin, von der Familie, in meinem Fall die Familie war das Wichtigste, das Traumatischste von der Trennung, weil ich halt einen sehr engen Kontakt zu meinen Leuten habe. Und viele Freunde auch, das ist halt erstmal das Schwierigste. Teilweise ist es wirklich ein bisschen romantisch, das kann man jetzt nicht ganz wegtun. Es gibt, also für mich persönlich waren auch viele aufregende Sachen dabei. Ich meine, du kommst irgendwo hin, musst du mal vorstellen irgendwie. Bist nur relativ jung, bist offen irgendwie, bist interessiert, kommst irgendwo hin und bist gleich sozusagen, wirst an die besten Leute weitergereicht. Weißt du? Leute, die wirklich gekämpft haben, die Ideen haben, dafür stehen, ne? Weil Leute, die dir helfen auf Flucht, ne? Im Land 13 gibt es auch Kämpfer für die Gerechtigkeit gegen Ausbeutung, was weiß ich. Ja? Und die dir helfen tatsächlich, das sind die Besten. Das ist irgendwie, du kommst gleich in Kreise rein, wo du denkst, wow, was für ein Privileg, solche Leute kennenzulernen. Also, das hat schon was von Abenteuer. Dieses ganze Gefühl von Geborgenheit, so einer globalen Geborgenheit, das kannst du in Broschüren oder so in linken Zeit-Fans sein, das kannst du was lesen irgendwie, die Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker und was weiß ich was, aber das ist ein Spruch, ne? Aber das zu leben, ne? Das ist ein Hammer, das ist wirklich, wow, das ist irre. Ich bin Kontrollfreak geworden, ich muss dauernd alles im Griff haben, ich war vorher nicht so. Ich muss immer alles kontrollieren, ich habe so eine fällt mir schwer, mich einfach gehen zu lassen und sagen, ja, wird schon alles gut gehen. Ne? Und als es mich dann getroffen hat, viele Jahre später, dachte ich irgendwie, ja, ich kann das nicht. Ne? Und habe dann festgestellt, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Man gewöhnt sich dran zu schlafen, obwohl man Angst hat, geweckt zu werden von jemandem. Das geht. Hätte ich früher nicht gedacht. Also man kann sich tatsächlich, Angst ist ein Abhärtungsprozess, kann man sich dran gewöhnen.
Und dann kommt Thomas bezüglich der Flucht vom Persönlichen, also seiner eigenen Flucht, zum Allgemeinen, zum Leben in der Illegalität als Linker.
Also ich finde es schon wichtig, darüber zu reden, wie man tatsächlich illegal leben kann, als Linker jetzt. Wir sind jetzt wirklich nicht die Diszipliniersten, wir drei irgendwie. Unser Hauptrezept war, dass wir trotz allem Sicherheitsscheiß irgendwie einen Haufen Spaß hatten, dass wir es tatsächlich durchgehalten haben. Ne? Also wir sind nicht eigentlich jetzt so eine Kader-Fuzis irgendwie voll durchdiszipliniert und so, aber wir sind nicht ziemlich, alle drei, ziemlich fahrlässige, lebensfrohe Gestalten irgendwie, die nicht sich immer an alle Regeln gehalten haben, und es geht trotzdem. Erstens musst du in Ordnung sein, also die Leute bewerten dich, und wenn sie finden, dass du in Ordnung bist, ne, dass deine Geschichte in Ordnung ist, ne, dann wollen sie dir auch helfen. Ich bin aus Deutschland abgehauen. Ich habe natürlich Leute da, die mir helfen, muss aber den Kontakt mit ihnen total einschränken, weil das die Polizei auf meine Fährte führen kann. Ne. Irgendjemand von diesen Leuten wird irgendjemand fragen im Land X, kannst du den Walter verstecken? Der hat irgendwas ausgefressen irgendwie, was du eigentlich wahrscheinlich auch unterstützen würdest. Ne? Hilfst du dem, ne? Dann wirst du weitergereicht. Irgendwann kommt irgendein Zettel, steh am Tag 15, am Platz 13, um Uhrzeit 14. Ja? Und dann gehst du dahin und irgendjemand kommt und sagt, grüß Gott, ich bin die Ute. Ja? Oder die sonst was. Ja? Ich komme dich zu holen. Und ab dem Moment bist du weg von deiner Szene. die Leute, die das vermitteln, das dürfen ruhig deine engsten Freunde sein. Die Leute, an die du vermittelt wirst, die dürfen keine Beziehung zu dir haben bis dahin. Die darfst du nicht kennen. Es wird wahrscheinlich hunderte von Hilfsangeboten geben. Und von da an gibt es keine Brücke mehr zur deutschen Polizei. Es gibt keine Verbindung für sie. Sie können nicht wissen, welchen der vielen Möglichkeiten du genommen hast. Dann bist du in Sicherheit, in absoluter Sicherheit. Es gibt keine Möglichkeit für die Polizei, da dir noch auf die Schliche zu kommen. Die Möglichkeit musst du ihnen bieten dann. Dass durch Zufälle jemand dich dort erkennt, dass du Fehler machst und zum Beispiel deine Eltern anrufst aus dem Senegal. Oder dass Leute, die dir geholfen haben, irgendwas verquatschen. Und ab da kannst du eigentlich dann sagen, im Senegal, bei Familie Ouachmarani, kannst du ein neues Leben anfangen.
Ich stehe im Regen und ich warte auf mich. Da höre ich Schritte und ich gehe mir entgegen, doch ich bin es nicht. Ich lief durch die Wüste auf der Suche nach Gott. Doch alle Brunnen waren trocken und im Sand stand geschrieben, du bist lange schon tot. Frag mich nach meinem Namen, ich weiß nicht, wer ich bin. Frag mich nicht nach der Richtung, ich weiß selbst nicht, wohin.
Auch wenn ich mich schon immer schwer mit Gewalt gegen was auch immer getan habe, diese als obszön und einem vernunftorientierten Menschen für unwürdig erachte, muss ich gestehen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass es Situationen im Leben und auf der Welt gibt, in denen diese Gewalt womöglich sogar notwendig erscheint. Ich bin zunehmend der Meinung, dass es mitunter vielleicht dringend erforderlich ist, den Weg des ausschließlich gewaltfreien Protests zu verlassen. Der Sturm auf die Bastille 1789 wurde nicht durch eine Sitzblockade erreicht. Die Befreiung vom Faschismus war nicht das Ergebnis von Lichterketten. Ich weiß, dass ich mit meiner apodiktischen Ablehnung der Gewalt gegenüber Menschen in Schlingern gerate. Aber immerhin gab es bei den Thomas vorgeworfenen Straftaten keine Gewalt gegen Menschen. Mitunter entstand nicht einmal Sachschaden. Außerdem kann ich es mir leisten, parteiisch zu sein. Ich bin kein Journalist. Ich muss nicht ausgewogen berichten, objektiv sein. Ich bin befangen, voreingenommen und völlig subjektiv. Ja, und es bereitet mir auch keine Schwierigkeiten, ihn, Thomas, zu verstehen, sein Handeln nachzuvollziehen. Mehr noch, es beeindruckt mich zutiefst. Ich frage ihn, wie er es mit der Gewalt hält, wie er die Sache mit der Gewalt sieht.
Was machst du gegen eine Struktur, die dich versucht, physisch zu vernichten? Du wendest natürlich Gewalt an. Also die Notwehrfrage wird sowieso von niemand in Frage gestellt. In Deutschland wird nicht mal die Gewaltanwendung an sich in Frage gestellt, solange sie staatlich sanktioniert ist. Ja? Nur in Frage gestellt wird nur die selbstbestimmte Gewalt. Also wo Leute sich anmaßen, Gewalt ausüben zu dürfen für irgendwelche Motive, die sich ohne Erlaubnis sozusagen selbst gegeben haben. Gewalt ist grundsätzlich scheiße. Ich stelle mir eine Welt vor, wo wir alle friedfertig miteinander umgehen und Konflikte durch Reden und durch Zuhören gelöst werden und nicht durch Gewalt. Gewalt ist zum Kotzen. Ich komme aus einer Friedensbewegung. Ich bin von meinem Ursprung ein friedfertiger Mensch und man stößt dann ziemlich schnell an Grenzen der Friedfertigkeit, die von anderen kommen, nämlich von den staatlichen Organen in der Regel und anderen Akteuren, die es einfach nicht sehen können, dass Leute irgendwas machen, was zwar niemand schadet, ja, aber für sie ein Affront ist. Dass Leute irgendwas praktizieren, wie Sachen wie gleichberechtigtere Beziehungen, freiere Liebe, ökonomische Strukturen, aussehen schon. Ne? Das ging ja schon los in meinem Dörfchen, wo ich herkomme, dass man irgendwie lange Haare waren, Affront. Du warst in deiner Friedfertigkeit total mit Gewalt konfrontiert von Anfang an. Und das baut natürlich dann eine Haltung auf, wo du sagst irgendwie, hey, ich habe auch ein Recht, Gewalt anzuwenden, da wo ich in meinem persönlichen oder politischen oder was auch immer Verhalten begrenzt werde. Ne? Warum dürfen die Gewalt anwenden und ich darf keine? Wenn mein Motiv nobel ist und ihres ist verwerflich. Also ich habe die Gewaltfrage ziemlich früh für mich geklärt. Gewalt sollte vermieden werden, wo es geht und ist überall da legitim, wo es notwendig ist, um Leuten zu ihrem legitimen Recht zu verhelfen.
Im Kampf hab ich meine Befreiung gesucht. Doch das Böse war beständig und das Gute so vergänglich. Ich hab die Welt verflucht. Frag nicht nach meinem Namen, ich weiß nicht, wer ich bin. Frag mich nicht nach der Richtung, ich weiß selbst nicht, wohin.
Als wir uns nach einigen Tagen an den fehlenden Strom gewöhnt haben, Thomas' Generator für die notwendige Energieversorgung eingesetzt wird, ist plötzlich das Wasser weg. Und das Gas alle. Wenn der Strom dann wieder erwarten für ein paar Stunden zurück ist, klatschen die Menschen im Dorf in der Nähe von Thomas' Hütte, in der auch wir wohnen, und jubeln, als ob Venezuela die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen hätte. Die Venezolanerinnen scheinen sich diesem seit vielen Monaten andauernden Ausnahmezustand fatalistisch zu ergeben. Orchestriert von den Hähnen, die nicht wie üblich und anderswo am Morgen bei Sonnenaufgang krähen, sondern mitten in der Nacht um 2, 2:30 Uhr, als hätten sie Angst, den Morgen nicht mehr zu erleben. Wir fahren in die Hauptstadt Venezuelas, nach Caracas. Thomas' Asylantrag muss verlängert werden. Alle 3 Monate muss er, Bernd Heidbreder oder Peter Kraut, zur 700 Kilometer von ihrem Wohnsitz entfernten Asylbehörde, um ihren Asylstatus zu verlängern. In Caracas treffen wir, nachdem Thomas die Asylangelegenheiten erledigt hat, Rafael Ustategui, der ein bekannter Politiker und Menschenrechtsaktivist in Venezuela ist und Thomas und uns in sein Parteibüro einlädt. Rafael Ustategui ist eine ebenso wortgewaltige wie bedächtig wirkende Erscheinung und zudem Boss der kleinen Partei Patria para Todos, die mit 3 Abgeordneten in der Regierung von Nicolas Maduro sitzt. Ustategui hat Thomas und den beiden anderen Flüchtigen geholfen, Asylanträge in Venezuela zu stellen. In seinem Parteibüro will ich von ihm wissen, weshalb er sich für die 3 flüchtigen Deutschen stark gemacht und eingesetzt hat und frage ihn, was die 3, die in Deutschland noch immer als mutmaßliche Terroristen gesucht werden, für ihn sind.
Sie sind Aktivisten, die den Krieg ablehnen und den Frieden befürworten. Man kann nicht sagen, dass die, die den Frieden befürworten, Terroristen sind. Ganz im Gegenteil. Was den 3 vorgeworfen wird, ist eine Aktion für den Frieden, nicht für den Krieg. Für den Krieg war dieses Abschiebegefängnis gedacht, das es damals gab, das jetzt zum Glück nicht mehr existiert. In diesem Falle war es eine symbolische Aktion mit friedensstiftenden Absichten.
Nach Ustategis Einschätzung ist Thomas also gar nicht der von den deutschen Ermittlungsbehörden gesuchte mutmaßliche Terrorist, sondern eine Art Friedenskämpfer. Kann man natürlich auch so sehen, denke ich. Und es ist offenbar alles eine Frage der Perspektive. Thomas ist aber nicht nur der mutmaßliche Terrorist oder der Friedenskämpfer, sondern er ist auch Bauer, sowie ein, wie er sich selbst bezeichnet, Anarchist und ja, auch Musiker. Es ist, je nachdem, welche kulturelle, politische, soziologische oder auch emotionale Perspektive man einnimmt, was mit der Einschätzung Rafael Ustategis emblematisch verdeutlicht wird, alles eine Frage des Blickwinkels und der Interpretation. In Ländern, in denen Menschen als mutmaßliche Terroristen verfolgt werden, werden sie gleichzeitig in anderen als Friedenskämpfer geschätzt. Die Welt lässt sich offensichtlich nicht so einfach in Schwarz und Weiß, links und rechts, gut und böse einteilen, wie es vielleicht den Staatsanwaltschaften genehm zu sein scheint. Es gibt immer auch ein Dazwischen. Ab und an gibt es auch einen Paradigmenwechsel. Apropos. Manchmal muss man einen Berg besteigen, um das, was unten im Tal ist, besser erkennen zu können. Demgemäß unternehmen Thomas und wir einen Ausflug in die Anden. Wir steigen einen hohen Berg, eskortiert von Peter Kraut und Bernd Heidbreder, die nicht weit von Thomas entfernt ebenfalls seit vielen Jahren in den Anden leben. Oben auf dem Gipfel angekommen, reden wir über ihre Situation, die Peter Kraut so einschätzt.
Ja, auf jeden Fall ist es gut. Es ist gut, dass wir es geschafft haben, ne? Also das, was weil jetzt ist vorbei. Ne? Also wir sind oft getaucht. Vor 2 Jahren haben wir einen Asylantrag gestellt hier, der in Bearbeitung ist.
Thomas Walter konkretisiert.
Das ist komplett was anderes. Also ob du dauernd vorgibst, jemand zu sein, der du nicht bist, oder ob du endlich wieder deinen Namen benutzen kannst, mit deiner Familie chatten kannst, anrufen kannst, Leute, Besuche empfangen kannst, einfach der sein darfst wieder, der du wirklich bist, irgendwie nicht irgendwas vorgeben, was ausdenken, irgendwelche Lügengeschichten erzählen, weil du lügst die ganze Zeit. Ne? Ist immer am Verstellen, am Ausdenken und sonst irgendwas. Und dass das alles wegfällt, das macht so einen dermaßigen Freiheitsschub und so ein Empowerment irgendwie. Du bist plötzlich wieder vorhanden, du bist jemand irgendwie. Das macht einen totalen Unterschied, irren Unterschied.
Habt ihr es jemals bereut, euch nicht gestellt zu haben, will ich wissen. Woraufhin Bernd Heidbreder sagt...
Nee, ich hab's nie bereut.
Nee, ich auch nicht. Also nee. Ich möchte die Zeit auch nicht missen. Also ich habe da so derart viele Sachen gelernt, die ich, wenn man in Deutschland geblieben wäre, wäre alles anders gewesen. Und da sind viele, viele gute Sachen auch passiert.
Wir lernen Israel Contreras kennen, einen äußerst sympathischen und kompetenten Toningenieur mit eigenem Studio in Mérida, der in dieser für Venezolanerinnen harten Zeit sein Business noch nicht, wie viele andere, dicht machen musste. Bei Israel nimmt Thomas seit geraumer Zeit seine eigenen Songs auf. Songs, die er als sein musikalisches Fluchttagebuch bezeichnet. Songs, die über 25 Jahre hinweg auf der Flucht, in der Illegalität entstanden sind. Wie der Song »Ich stehe im Regen«, der apodiktisch sowohl auf Thomas' zeitweilige Situation verweist, aber auch gleichzeitig als eine Art Kommentar auf das Land, in dem er nun seit vielen, vielen Jahren lebt, verstanden werden kann.
Wann immer das Leben an meine Türe klopft, ich hoffe, es findet mich bereit. Wo die Enge und die Angst sich paaren, werde ich weit.
Apropos Musik. Von Israel aus fahren wir nach der Musikaufnahme im Tonstudio in die Innenstadt von Mérida, um in einem Internetcafé mit dem Berliner Musiker Pablo Charlemagne, einstmals Sänger und Frontman der legendären Musikband Airi Revolté, zu skypen. Vielmehr skype Thomas mit ihm, und zwar schon seit mehreren Monaten, lange bevor wir ihn selbst in Venezuela besuchen. Pablo, der nach dem Ende seiner Band eine Solokarriere als Mal Elevé gestartet hat, arbeitet zusammen mit Thomas seit dessen Auftauchen an einem sogenannten transatlantischen Musikprojekt. Sie schicken sich dabei Songskizzen und Liedtexte virtuell übers Internet hin und her und nehmen so die Arbeitsweise, die in Corona-Zeiten üblich wird, schon mal visionär vorweg. Komponieren, texten und arrangieren die Songs aus großer Entfernung über Kontinente hinweg und doch emotional sehr nahe beieinander und miteinander verbunden.
Was wollte ich noch sagen? Den Refrain habe ich ein bisschen geändert, den Text, ne? Fandest du okay so? Vorher hatten wir gesagt, ihr könnt das nicht verstehen, wir behaupten über andere was wir gar nicht wissen, vielleicht könnt ihr es ja doch verstehen, ne? Und da ist jetzt als Frage, könnt ihr das verstehen, ist ja eigentlich irgendwie besser, ne? Ja, ist besser. Sonst ist es so arrogant irgendwie. Ja, genau. Ach, ohne Strom und so, aber das kennt man ja schon alles, ne? Okay. Ciao, my brother.
Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Tonsteine scherben, keine Macht für niemand. Drittes Kapitel. Ein transatlantisches Musikprojekt. Zwei unterschiedliche Generationen. Zwei verschiedene Musikstile und Lebenswirklichkeiten treffen aufeinander.
Yeah, nous vivons dans les maquis de la société. On n'est pas comme il faut, on est des faux papiers. On ferme pas nos gueules, on est des mal élevés. Car on dit ce qu'ils ne veulent pas écouter.
Ich frage Pablo, wie es zu diesem ungewöhnlichen Musikprojekt kam und von wem die Initiative ausging.
Also nachdem Peter, Bernd und Thomas aufgetaucht sind 2017, hat Thomas mich angeschrieben per E-Mail und hat mich gefragt, ob ich Lust auf so ein Musikprojekt hätte. Und ich hatte natürlich sofort Interesse dran, wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was er für Musik macht, aber ich wusste, dass wir eben ja, politisch viele Gemeinsamkeiten haben. Und deswegen habe ich von Anfang an Bock auf das Projekt gehabt. Wir haben dann auch relativ schnell geskypt, dass wir uns dann auch mal richtig persönlich kennenlernen. Und spätestens ab da war für mich klar, dass es auch menschlich und persönlich eine super Ebene zwischen uns gibt und dass das auf jeden Fall ja, ein gutes Projekt wird.
Zwei Generationen, es kreuzt sich unser Weg, uns verbinden Musik und Solidarität.
Ende März 2019 fliegt Pablo nun ebenfalls nach Venezuela zu Thomas, um an dem via Internet begonnenen Album vor Ort zusammen mit ihm weiterzuarbeiten und nach Möglichkeit auch fertigzustellen.
Sehen wir uns mal eben live.
Wie war die Reise?
Oh, anstrengend, ey.
Ja?
Ja, lange halt, aber war gut. Ja? Okay, vamos. I'm ready.
Zwei Wochen ist Pablo bei Thomas in Mérida. Sie verbringen sehr viel Zeit zusammen im Tonstudio von Israel, in dem sie, oft unter erschwerten Bedingungen, aufgrund von Stromausfall und nur durch Mithilfe eines Generators und Stirnlampen, an den Songs basteln. Neben der Arbeit im Studio wird viel gegrillt und gewandert, Berge bestiegen und in Flüsse gebadet. Und vor allem wird geredet, wahnsinnig viel geredet. Was womöglich auch mit dem köstlichen venezolanischen Rum zu tun haben dürfte.
Beobachtest du so ein bisschen natürlich schon, was so passiert, oder?
Ich finde, die Republik hat sich weiterentwickelt. Also, das ist erstmal dieses Gewaltteil, ne? Wir sind jetzt völlig out irgendwie, weil wir sind ja Gewalttäter. Ne? Das ist natürlich voll zu unseren Ungunsten, ne? Aber ich finde es auch was Schönes, ne? Dass es jetzt so einen Konsens gibt, ne? Natürlich nicht von oben, ne? Aber so zwischen Leuten irgendwie, Konflikte werden friedlich gelöst. Veränderungen werden friedlich herbeigeführt, finde ich geil. Hm. Bin ich eigentlich auch, ne? Aber das jetzt, aber damals war auch in der Linken so, gerade war Gewalt so ein bisschen geil auch, weißt du? Oh, schick, irgendwie ist voll gewalttätig und sowas, ne? Weißt du?
Ja.
Die hauen voll rein und sowas, ne? Und ich bin dem Klima aufgewachsen, ne? Hat mich natürlich auch geprägt, natürlich.
Bei einer Wanderung durch die Anden will ich von den beiden wissen, was es mit diesem transatlantischen Musikprojekt der beiden eigentlich auf sich hat.
Es gibt ja 1000 Widerstandsformen und jede Widerstandsform ist gut. Und Musik ist die uns beide auf jeden Fall verbindet.
Was bringt deine Musik zum Beispiel? Du machst ja schon lange Musik.
Ich kann es immer nur messen an Rückmeldungen von Leuten. Ne?
Ja.
Und es haben schon immer wieder, und das finde ich auch gut, da bin ich auch voll dankbar, weil sonst kannst du es irgendwann selbst auch nicht mehr wissen, dass Leute nach Konzerten oder auch irgendwie auf Demos kommen Leute auf mich zu, so, ey Mann, ihr begleitet, die Musik begleitet mich schon die ganze Zeit, die hat mich gepusht, die hat mich sogar mehr dazu gebracht, mich zu engagieren und so. Und allein das Feedback, und wenn ich das von einem Konzert von, keine Ahnung, da sind 1000 Leute und selbst wenn dann 10 mir dieses Feedback geben, reicht mir das schon. Gerade das Thema, was mich ja auch gerade sehr, sehr beschäftigt, ist ja das Thema Flucht, weil das ja in Deutschland gerade ein Riesenthema ist. Mhm. Für mich ist es ja halt persönlich ein Thema, deswegen, war in den 90er Jahren ja auch ein Thema.
Ja, voll allgemein, das ist ein Thema für mich. Ja.
Genau.
Persönlich und generell politisch.
Persönlich, ne? Und generell politisch. Ja. Und deswegen finde ich halt, passt das voll gut zusammen. Die Komponente, die uns verbindet, ist klar, das ist die politische. So, finde ich. Mhm. Und dann war es halt so, ey geil, irgendwie ist doch cool, die verschiedenen Musikstile, vielleicht auch der verschiedenen Generationen zusammenzubringen.
Ich meine, du machst eher so ein bisschen Johnny Cash für Arme, ne? Und du machst so ein bisschen Manu Chao für Wehrlose.
Cut. Jetzt muss ich wieder gehen. Wir hatten viel zu wenig Zeit. Wir wissen es, doch wollen es nicht sehen. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Manchmal muss man gehen, auch wenn man nicht will. Könnt ihr das verstehen? Kennt ihr das Gefühl? Manchmal will man bleiben und muss trotzdem fort. Wir lassen uns treiben auf der Suche nach unserem.
Nach zwei intensiven und arbeitsreichen Wochen fliegt Pablo wieder zurück nach Deutschland. Wir bleiben noch weitere zwei Wochen bei Thomas in Venezuela. In einem Land, das nicht nur für uns gewöhnungsbedürftig ist.
zwischen einem Haufen Armer und einem zu gemeinsamen Handeln entschlossenen Haufen Armer besteht ein erheblicher Unterschied. Es geht nicht darum, die Krise, welche auch immer, zu überwinden, da die Krise die Normalität ist, sondern es geht darum, mit und durch die Krise hindurch die Normalität zu verändern. Das unsichtbare Komitee. Viertes Kapitel. Venezuela. Ein Land am Abgrund. Auf den Spuren des Chavismus und dem geplatzten Traum vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts.
Die Dreharbeiten zu diesem Film haben mit Filmarbeiten in Deutschland wenig bis gar nichts zu tun. Die Umstände diktieren hier in Venezuela die Abläufe. Das Unvorhergesehene ist die Regel. Die Regel bleibt Ausnahme. Gelassenheit ist der beste Ratgeber und Improvisation die großmögliche Kompetenz. Organisation des Nicht-Organisierbaren die eigentliche Kunst. Dabei geht ohne Humor nichts, wenn ich die Verzweiflung überhand nehmen soll. Nach ein paar Wochen lächeln wir, den Venezolanerinnen gleich, nur mehr fatalistisch über die Stromausfälle und versuchen mit einem Generator, bei dem sich der Sprit bedrohlich dem Ende zuneigt, die leeren Kameraakkus zu laden und die Daten der Filmaufnahmen auf die Festplatten zu überspielen. Eingekruft auf die venezolanischen Verhältnisse drehen wir bei weit über 35 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit immer nahe an der Erschöpfung, was das Zeug hält.
Tief drin im Dschungel jagt der Hase den Fuchs, weint ein einsamer Tiger, schreit ein verirrter Luchs. Tief drin im Dschungel, in einer nebligen Nacht, in einer Hütte aus Palmen, hab ich an dich gedacht.
Zum Ende unseres Aufenthalts fahren wir zusammen mit Thomas an den Lago de la Maracaibo und von da mit dem Boot zum Catatumbo und warten auf einer Plattform mitten im Wasser, in der Nacht, von Stechmücken angezogen, vom venezolanischen Cacique rum in den Adern, malträtiert auf die weltberühmten Blitze, die sich aber leider nur spärlich zeigen. In dieser atemberaubenden Umgebung mitten im Dschungel will ich noch mehr von Thomas über das Land wissen, in das er zunächst mit großen Erwartungen und eben solchen Hoffnungen vor vielen, vielen Jahren gekommen ist und das heute so unfassbar desolat und kaputt anmutet.
Ich sage mal, von 2004 bis 2008 war der Chavismus eine wunderschöne Sache. Was Chavez anders gemacht hat im Vergleich zu den vorherigen Regierungen, war, dass er viel weiter als das Symbolische tatsächlich massiv Gelder nach unten hat durchlaufen lassen. Das Projekt war zum Scheitern verurteilt, weil es falsch angelegt war. Es kann keine bessere Gesellschaft geben, wenn die Leute das nicht für sich wollen. Es muss von unten kommen, es muss von den Subjekten kommen und nicht von irgendjemand ausgegeben werden als gütige Handlung. Das kann gar nicht funktionieren.
Ihr habt es ja ein paar Wochen lang mitbekommen, wie das Land läuft. Es ist ja wirklich anstrengend zu leben hier. Also kein Strom, kein Wasser teilweise, kein Gas zum Kochen. Kein Essen zu kaufen, keine Möglichkeit, selbst wenn du das Geld hast, keine Möglichkeit, was zu bezahlen, weil es kein Geld gibt oder weil die Zahlpunkte nicht funktionieren. Was weiß ich, Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Und die Leute sind von einer Engelsgeduld beseelt und machen das mit.
Nach fast 5 Wochen in Venezuela sind 8 Terabyte der Festplatten voll mit Filmdaten und es scheint genügend Material vorhanden zu sein, um daraus einen Film nicht nur über Thomas Walter und sein vergangenes und derzeitiges Leben zu montieren, sondern auch über das gemeinsame Musikprojekt mit Pablo Charlemagne und die augenblickliche Lage in Venezuela. Der Rückweg von Caracas nach Berlin Ende April 2019 ist vor allem von der Sorge begleitet, das aufgezeichnete Filmmaterial auf den 2 Festplatten unbeschadet nach Deutschland zurückzubringen. Nach der Landung in Berlin-Tegel habe ich erneut, wie schon beim Abflug, das Gefühl, bereits unliebsam empfangen zu werden, ohne tatsächlich jemanden zu erkennen. Überall Schlapphüte mit Sonnenbrillen vor dem geistigen Auge im Unsicherheitsbereich. Ich bin wieder zurück und die vermeintliche Paranoia ist noch immer da. Über Umwege, als wollte ich die mutmaßlichen unbekannten Verfolger abschütteln,
bringe ich die Festplatten an einen sicheren Ort.
Meine Lebenserfahrungen haben meinen Glauben an die klare, lichte Zukunft der Menschheit nicht zerstört, sondern im Gegenteil, gefestigt. Leo Trotzki. 5. Kapitel. Ein Resümee, eine Kampagne und eine Hoffnung für die klare, lichte Zukunft.
Was mein Gesellschaftsmodell angeht, ich denke heute mehr denn je. Ich war schon immer Anarchist, aber ich, ja, Anarchismus heißt für mich Freiheit von Herrschaft. Das ist alles irgendwie. Das heißt, die Macht muss von unten kommen, die Macht muss sich von unten nach oben konstituieren und muss daher in Gemeinschaften, im Kommunalen fußen und nicht von gewählten, zentralisierten Institutionen ausgeübt werden nach unten. Das ist das Basisprinzip vom Anarchismus. Mir geht es darum, dass ich mittlerweile wirklich sehr überzeugt bin davon, dass eine Gesellschaft, die nicht auf Ausbeutung und auf Repression, ausschließlich auf Repression, weil Repression gibt es immer, in jeder Beziehung gibt es Repression, aber die nicht darauf basiert und die nicht darauf basiert, dass nur die Starken nach oben kommen, sondern die versucht tatsächlich alle Menschen wahrzunehmen und allen die Chancen zu geben. Also nicht unbedingt Gleichheit durchzusetzen, aber Gleichheit zu ermöglichen. Ja? Dass so eine Gesellschaft einfach nicht entstehen kann, wenn die Struktur dafür nicht auch schon so gebaut ist. Also wenn wie im Chavismus zum Beispiel für die Erreichung dieser egalitären Gesellschaft ein Führer notwendig ist, dann ist es schon von Anfang an zu Scheitern verurteilt.
Bei meiner Auseinandersetzung mit dem rechtsextremistischen NSU im Rahmen meines Films 6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage die Morde des NSU fiel mir auf, wie unterschiedlich die Strafverfolgung der NSU-Terroristen einerseits und die der mutmaßlichen Komiteemitglieder andererseits verlief. Während Thomas, Peter und Bernd für, lapidar ausgedrückt, nichts, mit einem immensen Aufwand über 2 Jahrzehnte hinweg um die ganze Welt gejagt werden, konnten zur exakt gleichen Zeit die abgetauchten rechtsextremistischen NSU-Terroristen 15 Raubüberfälle und 3 Bombenanschläge verüben, 43 versuchte Mordanschläge ausführen, sowie 10 Menschen, davon 9 Migranten, mitten in Deutschland, mitten in dieser Gesellschaft, kaltblütig ermorden, ohne von den sie umstellenden bis zu 40 V-Frauen und V-Männern des Verfassungsschutzes aufgespürt zu werden. Dabei an zweierlei Maß der Verfolgung durch die Ermittlungsbehörden zu denken und an ein Auge, nämlich das rechte, das blind zu sein scheint, liegt auf der Hand und ist gleichzeitig auch blauäugig und mutet verharmlosend an. Die Verhältnismäßigkeit hat offenbar sein Zuhause verloren. Der Fall von Thomas, Peter und Bernd ist ein Fall, bei dem die Verhältnismäßigkeit, das Augenmaß und der gesunde Menschenverstand mit bürokratischen Füßen getreten werden.
So lang her, die Jahre verrinnen, kann mich kaum noch entsinnen, weiß die Hälfte nicht mehr.
Ende Oktober 2019 ist der Film mit dem Titel Gegen den Strom abgetaucht in Venezuela fertig und feiert seine Uraufführung beim Internationalen Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Alle 3 Vorstellungen sind restlos ausverkauft. Fast 800 Menschen sehen den Film. Die Reaktionen sind für uns überwältigend. Getrübt wird die Freude über den Film um die Ereignisse im November 2019 in Venezuela. Am 16. November 2019 wird Peter Kraut am Flughafen El Vigía in Venezuela festgenommen. Als er zu einem Flug nach Caracas eincheckt, um dort Freundinnen aus Deutschland abzuholen. Peter, Thomas und Bernhard weisen sich, seitdem sie aufgetaucht sind, bei Kontrollen und Reisen in Venezuela mit einem Papier der Nationalen Flüchtlingskommission CONARE aus, das ihnen bescheinigt, dass sie den Antrag auf Anerkennung als politische Flüchtlinge gestellt haben. Die Bescheinigung soll ihnen Schutz vor Verhaftung bieten. Ungeachtet dessen wird Peter Kraut im November 2019 dennoch verhaftet und nach Caracas gebracht, wo er bis März 2020 mit 12 weiteren Menschen in Auslieferungshaft in einem Interpol-Büroraum unter widrigsten Bedingungen gefangen gehalten wird. Für venezolanische Verhältnisse in Rekordzeit schreibt der oberste Gerichtshof Tribunal Supremo de Justicia sein Urteil und ordnet um uneingeschränkte Freilassung an. Am 13. März 2020 kommt Peter Kraut wieder frei. Der oberste Gerichtshof erklärt die Auslieferung als nicht zulässig, weil die ihm vorgeworfenen Taten in Venezuela längst verjährt sind. Außerdem nennt der oberste Gerichtshof als Grund der Freilassung Peter Krauts Gesuch, in Venezuela als politischer Flüchtling anerkannt zu werden. Auch in Deutschland ist die Vorbereitung des Sprengstoffanschlags inzwischen seit 5 Jahren verjährt. Absurderweise gibt es hier aber den Straftatbestand der Verabredung zu einem Verbrechen, für welchen in diesem Fall die absolute Verjährungsfrist 40 Jahre beträgt und somit erst 2035 endet. Bis dahin werden die drei, wie es scheint, weiterhin mit internationalem Haftbefehl gesucht. Corona-bedingt kommt unser Film nicht wie geplant im April in die deutschen Kinos, sondern erst im Juli 2020. Wir machen viele Filmgespräche, auch unterstützt von der Soli-Gruppe aus Berlin, die seit 2017 die drei Aufgetauchten in diversen Belangen unterstützen. Zum Teil wird auch Thomas Wald über Skype aus Venezuela bei den Q&A-Filmgesprächen zugeschaltet. Es gibt unzählige Rezensionen, davon sind einige ambivalent, die meisten wohlwollend. Die Filmauswertung im Sommer 2020 stimmt uns trotz der Corona-Krise zuversichtlich. Gleichzeitig wird uns aber auch klar, dass der Film alleine sowie die daraus resultierende Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung die Situation und die Perspektive von Thomas, Bernd und Peter nicht maßgeblich verändern wird. Wir beschließen, es nicht alleine beim Film zu belassen und wollen, nach der zwar schon reichlich verstaubten, dadurch aber nicht weniger wahren Maxime, Realisten sein und das Unmögliche wagen. Diesen hanebüchenen und völlig absurden Fall um die Verfolgung der drei und die Verjährungsfrist von 40 Jahren wollen wir nicht akzeptieren und beschließen, da die juristischen Mittel zur Einstellung des Verfahrens ausgeschöpft sind, eine Kampagne im Spätsommer 2020 auf den Weg zu bringen. Dabei wird die gemeinsame CD von Thomas und Pablo mit dem Titel Génération sans frontières veröffentlicht, weitere Mobilisierungsevents veranstaltet und letztendlich eine Petition mit prominenten Erstunterzeichnern ins Leben gerufen, um eine größere öffentliche Wahrnehmung zu erzeugen, Solidarität herzustellen, um damit den Druck auf die Politik und die dort Verantwortlichen zu erhöhen. Mit dem Ziel der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die drei und die Aufhebung der Haftbefehle.
Es kann keine Propheten geben. Solange die nicht sagen, hey, ich bin mein eigener Prophet und du bist dein Prophet und zusammen sind wir zwei Propheten, kann nichts Brauchbares aus so einer Gesellschaft entstehen, weil sie immer wieder Repressionen reproduzieren wird. Und also ich denke, der Weg ist mittlerweile denke ich, der Weg ist schon ein wichtiger Teil vom Ziel. Wenn da auf dem Weg schon Formen von Organisation oder von Verbindungen anwendest, die dem Ziel irgendwo widersprechen, dann kann nichts draus werden. Du musst da ganz radikal sein.
Es geht darum, die Leere, die die Demokratie zwischen den individuellen Atomen aufrechterhält, durch volle Aufmerksamkeit füreinander, durch eine beispiellose Aufmerksamkeit für die gemeinsame Welt zu überwinden. Graffito an einer Hauswand in Berlin-Kreuzberg. Den Widerstand leben. Ein Radiofeature von Sobo Svobodnik. Tonbearbeitung und Mischung Elias Gottstein. Sounds für Sounddesign Thomas Walter. Musik Thomas Walter, Male Levé und Nico. Konzeption, Text, Regie und Sprecher Sobo Svobodnik. Sprecherin Margarita Breitkreitz. Produktion Fratzen Berlin 2020.